Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Besuch Nancy Pelosis auf Taiwan dauerte nur 20 Stunden. Aber er führte zu harschen Reaktionen Chinas und löste die schwerste Krise seit 3 Jahrzehnten im politischen Tauziehen um diese Insel aus. China reklamiert Taiwan für sich und beantwortete den Besuch der mächtigen Mehrheitsführerin im US-Repräsentantenhaus mit einem der größten Militärmanöver seiner Geschichte, eine einzige Demonstration der Macht. Heute gab Peking das einstweilige Ende der Manöver bekannt, aber von einer Rückkehr zur Normalität kann keine Rede sein. Die Fronten sind verhärtet. Das ist das Thema unserer Diskussion heute Abend. Ein Besuch und die Folgen: China, Taiwan und der Konflikt mit den USA. Und wir haben Gäste eingeladen, die allesamt mit China und der chinesischen Taiwan-Politik bestens vertraut sind und die uns auch dabei helfen werden, einen Blick auf die internationalen Weiterungen dieses Konflikts zu werfen. Ich begrüße Reinhard Bütikofer, Europaparlamentarier von Bündnis 90 Die Grünen und derzeit im Urlaub in Frankreich. Und von dort ist uns auch Norbert Röttgen zugeschaltet, Bundestagsabgeordneter und außenpolitischer Experte der CDU. In Trier begrüße ich die Professorin für gegenwartsbezogene Sinologie, Christine Kupfer. Und bei mir im Studio in Berlin sitzt Ruth Kirchner, langjährige ARD-Korrespondentin in China. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und vielleicht beginnen wir jeweils mit einer kurzen Bewertung dieses denkwürdigen Besuches von Nancy Pelosi in Taipei. Herr Bütikofer, was war ein kurzer Besuch mit möglicherweise längerfristigen Folgen? War er ein Fehler?
Schönen guten Abend, Herr Kössler, und guten Abend in die Runde. Nancy Pelosi hat ein Zeichen der Solidarität mit der Demokratie in Taiwan gesetzt. Solche Zeichen müssen sein, wenn unser Versprechen ernst genommen werden soll, dass wir Taiwan nicht einfach einer militärischen Aggression Chinas ausliefern wollen. Bemerkenswert finde ich deswegen weniger den Besuch als die militaristische Pekinger Eskalationsspirale aus Anlass des Besuches. Und ich glaube, der richtige Fehler wäre, wenn wir das nicht ernst nehmen würden. Peking versucht zu demonstrieren, die Welt soll sich daran gewöhnen, dass wir Taiwan militärisch angreifen, wenn es uns passt. Und ich glaube, damit können wir uns nicht abfinden.
Herr Röttgen, wie sehen Sie das? War Pelosis Besuch eine Provokation, die zur Unzeit kam?
Ja, so kann man es sagen, nach meiner Einschätzung. Einen guten Abend, Herr Kössler, und guten Abend an alle anderen, die wir jetzt miteinander diskutieren. Wir haben genug Spannungen zurzeit. Allein deshalb war es schon zur Unzeit. Und dass China entschlossen ist, die Wiedervereinigung im chinesischen Verständnis herbeizuführen mit allen Mitteln, das war ja klar. Solidarität von uns, des Westens, der Amerikaner mit Taiwan, gegen diese militärische Wiedervereinigung, auch das war ja nichts Neues. Die Kosten sind sehr hoch dieses Besuches. Xi Jinping ist ein Gewinner, er nutzt diese Provokation vor seinem wichtigen Parteitag, der seiner Machterweiterung dient, Machtausdehnung in zeitlicher Hinsicht zu Nationalismus und militaristischer Drohung. Also Xi Jinping ist jetzt gestärkt. Wladimir Putin hat sich gefreut, dass es eine Ablenkung gegeben hat. Und der Dialog ist auch abgesagt worden von China, der Sicherheitsdialog, der Klimadialog. Es wird wieder aufgenommen werden. Aber das zeigt, dass neben der Rivalität wir auch die Kooperation brauchen. Also ein teurer Besuch, der nichts Neues erbracht hat und dann in einer Zeit, in der es Spannungen wirklich genug gibt.
Frau Professor Scheck-Kupfer, Sie müssen uns kurz erklären, womit begründet China eigentlich seine Ansprüche auf Taiwan? Denn Taiwan war ja nie Teil der Chinesischen Volksrepublik.
Das ist absolut richtig. Das sagt Peking auch so nicht ganz. Peking sagt, Taiwan war Teil Chinas, eines historischen Chinas. Und da gibt es grob 3 Ankerpunkte. Man geht einmal sehr weit zurück in die Kaiserzeit. Man sagt, schon ab dem 3., 4. Jahrhundert haben dort Chinesen gewohnt. Es war immer unter Kontrolle des kaiserlichen Chinas. Der zweite Ankerpunkt ist dann in der jüngeren Geschichte die sogenannte Republik China. Nach dem Bürgerkrieg ist ja ein Teil der Regierung. Die Nationalisten, die Kuomintang, sind ja dann eben nach Taiwan geflüchtet vor der voranrückenden Armee der Kommunistischen Partei. Und die Volksrepublik China sagt aber jetzt, dass sie der einzige legitime Nachfolger sind dieser Republik China. Mhm. Das bestreitet Taiwan. Und der dritte und letzte Punkt, wenn ich das kurz ergänzen darf, ist dann die UN-Resolution 1971, wo aus Pekinger Sicht dann auch international genau das zementiert worden ist. Es gibt nur ein China und Peking vertritt dieses China.
Ruth Kirchner, ist das, was wir erlebt haben in diesen Tagen, nur das jüngste Beispiel für eine doch insgesamt aggressivere Außenpolitik Chinas?
Also aggressivere Außenpolitik Chinas, ja, die sehen wir schon seit geraumer Zeit. Taiwan ist ein Sonderfall, würde ich sagen. Xi Jinping hat das so ein bisschen zu einer nationalen Schicksalsfrage erklärt, die Wiedereingliederung der Insel. Aber was wir sehen von China ist ja auch in anderen Bereichen in der Region, im Südchinesischen Meer und ansonsten in der unmittelbaren Nachbarschaft, dass China deutlich selbstbewusster und auch aggressiver auftritt als in der Vergangenheit.
Jetzt sind wir schon einmal kurz drüber geflogen. Wir werden die Stichworte noch vertiefen, aber lassen Sie mich zunächst einen kurzen Blick nach Taiwan werfen und nach Stimmen und Stimmungen dort fragen. Ich habe heute Vormittag die Büroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipei erreicht, Anna Marti, und zwar unmittelbar nach den ersten Meldungen über das Ende des chinesischen Manövers, das heute bekannt geworden ist. Und ich habe sie gefragt, ob so etwas wie Erleichterung zu spüren ist.
Das sorgt sicherlich für Erleichterung und gleichzeitig werden alle Menschen hier wissen, dass es natürlich nur einmal Atem holen ist, bevor die nächsten Manöver wiederkommen.
Wie würden Sie denn die Stimmung in den vergangenen Tagen beschreiben unter dem Vorzeichen dieses riesigen chinesischen Manövers? War man nervös, besorgt, ängstlich?
Ich würde sagen, es war ganz, ganz unterschiedlich. Also der größte Teil der Menschen, mit denen ich hier auch gesprochen habe, die waren sehr ruhig und die waren auch sehr absichtlich ruhig, weil man hier das Gefühl hat, dass China vor allem versucht, hier Angst und Unruhe und vielleicht auch Panik reinzubringen. Und diese Genugtuung will man den Chinesen nicht geben. Und deswegen hatte ich den Eindruck, dass viele von den Menschen hier gerade ganz absichtlich ruhig sind und vielleicht sogar an den Strand gehen und bei Popcorn mal gucken, ob sie einen Raketenschweif sehen können.
Aber gibt es nicht latent doch eine gewisse Angst vor einer Eskalation?
Die gibt es auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Angst vor der Eskalation in Taiwan die ganze Zeit schon besteht. Also nicht nur seit die Manöver angefangen haben oder Frau Pelosi hier war, sondern das ist eine andauernde Bedrohung. Und seit Xi Jinping 2019 gesagt hat, dass man auch vor der Anwendung von Gewalt nicht zurückschrecken werde, um die Volksrepublik mit Taiwan zu vereinigen. Seitdem war eigentlich klar, dass diese Bedrohungslage gesteigert ist.
China hat heute erneut damit gedroht, Taiwan mit militärischer Gewalt unter seine Kontrolle zu bekommen. Wie lässt sich denn vor diesem Hintergrund die Haltung der Taiwaner zu China beschreiben?
Auch da kommt es darauf an, mit wem man spricht. Es gibt hier in Taiwan in regelmäßigen Abständen Umfragungen dazu, zum einen, wie man sich denn selbst sieht, also als Taiwanerin oder Taiwaner oder eher als Chinesin oder Chinese. Und da zeigte sich über den Verlauf der Zeit ganz deutlich, dass der Anteil der Menschen, die sich eher als Taiwanerin oder Taiwaner sehen, wächst, während der Anteil der Menschen, die sich als Chinesinnen und Chinesen sehen, eher schrumpft. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass viele Menschen hier in Taiwan ja irgendwie ein bisschen sauer sind auf das, was jetzt gerade passiert ist. Also eine Anekdote ist zum Beispiel eine Kollegin, die meinte, diese Bäckerei findet sie eigentlich gut, aber die wären auch groß in China und seitdem die Manöver hier gestartet haben, hat sie eigentlich keine Lust mehr, da was einzukaufen.
Auslöser für diese Krise, Sie haben es angesprochen, war der Besuch Nancy Pelosis in der vergangenen Woche. Wie wird dieser Besuch heute gesehen?
Der Besuch wird hier in Taiwan größtenteils positiv gesehen, weil man dahinter eine Geste der Schutzmacht, das sind die USA, sieht, dass man an der Seite von Taiwan steht. Und das ist ja auch das, was Nancy Pelosi auch in ihren Statements hier vor Ort gesagt hat. Natürlich ist der Zusammenhang klar mit den Manövern, die jetzt hier gerade stattfinden. Und bei vielen Menschen herrscht auch die Meinung vor, dass diese Manöver früher oder später sowieso passiert wären. Also man ist eher, wenn schon, sauer dann auf die Chinesen und weniger auf Nancy Pelosi, deren Besuch man eher als positiv sieht.
Wie schätzen denn die Menschen in Taiwan eine mögliche Zukunft unter chinesischer Herrschaft ein? Zieht man da Parallelen zu Hongkong? Gibt es da Befürchtungen? Dort ist das Prinzip ein Land, zwei Systeme krachend gescheitert.
Genau, also das Angebot, Taiwan mit der Volksrepublik zu vereinigen unter ein Land, zwei Systeme, das war das, was Peking Taipei immer angeboten hat. Und seit eben Hongkong die Demokratiebewegung so niedergedrückt hat, ist das kein attraktives Angebot mehr. Und gerade diese Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong hat hier in Taiwan einen sehr großen Eindruck gemacht. Und die Vorstellung, unter dem chinesischen System zu leben, das ist hier schwer vorstellbar.
Die Taiwaner wollen sich nach den Erfahrungen mit Hongkong kein Leben unter chinesischer Führung vorstellen, sagt Anna Marti, die Büroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipei. Aber die Drohung steht im Raum. China hat heute davor gewarnt, Taiwan notfalls mit militärischen Mitteln einzunehmen. Wie ist das einzuschätzen, Herr Röttgen? Ist das ernst zu nehmen?
Ja, das ist unbedingt ernst zu nehmen. Ich glaube, wir sollten auch aus der Erfahrung mit Putin in Russland die Schlussfolgerung ziehen, dass wir die klaren Ankündigungen diktatorischer Führer ernst nehmen. Das ist gewissermaßen das Pflichtprogramm der kommunistischen Partei und Staatsführung. Das ist ein Maßstab, der so hoch gehängt wird, der auch so tief im chinesischen Selbstverständnis verwurzelt ist und auch so zentral Teil der Propaganda ist, dass man da nicht irgendwann einfach erklären kann, so ernst haben wir es nicht gemeint. Das ist absolut ernst zu nehmen. Und weil, wie wir eben gehört haben, die Taiwaner nicht bereit sind zur Unterwerfung, ist es die Ankündigung eines Krieges.
Herr Bütikofer, die Töne aus Peking, die deuten auf ein erhebliches Eskalationspotenzial hin. Man hat den Eindruck, dass da fast eine Zwangsläufigkeit im Spiel ist. Das ist eine Zwangsläufigkeit, die auf einen großen Konflikt zwischen USA und China hinausläuft. Stimmt der Eindruck?
Ich würde diesen Eindruck nicht teilen. Ich sehe diese Zwangsläufigkeit nicht. Auf der einen Seite stimmt es, worüber Herr Röttgen gerade gesprochen hat, dass die Eroberung Taiwans für die chinesischen Nationalisten, Xi Jinping vorneweg, so zentral ist wie für Putin die Eroberung der Ukraine. Die Führung in Peking kann sich die eigene Weltgeltung für die Zukunft nicht vorstellen, wenn man nicht demnächst irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren Taiwan unter die Knute zwingt. Nur ist es trotzdem keine Zwangsläufigkeit. Und es ist auch nicht so, dass Chinas Haltung immer die gewesen wäre, die Xi heute zeigt. Unter der Führung von Deng Xiaoping zum Beispiel hat China eine andere Politik verfolgt. Und die hieß damals, wenn wir das Problem mit Taiwan in dieser Generation nicht lösen können, vielleicht müssen wir es einer anderen Generation überantworten, die später klüger ist als wir und die es dann lösen soll. Und ich glaube, worauf wir setzen müssen, als Europäer, worauf auch, denke ich, die Amis setzen, ist, dass man Chinas Führung klar macht, dass wir eine solche Aggression gegen Taiwan nicht als lästliche Sünde behandeln würden, sondern als zentralen Angriff auf die internationale Ordnung und dass China deswegen mit erheblichen Kosten rechnen muss und sich überlegen muss, ob man den eigenen Aufstieg, das eigene Fortkommen einem militärischen Abenteuer gegen Taiwan opfern will.
Frau Schekupfer, wie sehen Sie das? Gibt es so eine Zwangsläufigkeit? Rauschen da zwei Züge aufeinander zu und das ist praktisch gar nicht mehr zu verhindern, dass es zum großen Konflikt kommt?
Ja, ich sehe das ambivalent. Ich sehe zwei große Tendenzen. Zum einen denke ich schon, dass sich für die chinesische Führung in den letzten Monaten, jetzt auch noch mal seit der Invasion Russlands in der Ukraine, die Wahrnehmung der Möglichkeiten einer friedlichen Gestaltung generell des internationalen Umfelds geändert hat. Ich denke, Peking, Xi Jinping und seine Unterstützer nehmen schon sehr stark wahr, dass es sich um wirklich einen systemischen Konflikt handelt, eine Feindseligkeit von Seiten der USA und ihrer Partner, sodass es schon eine gewisse Zwangsläufigkeit dahin gibt, mehr Blockbildung zu beschreiben, militärisch jetzt auch nochmal die militärischen Übungen zu verstärken, also kalte Kriegslogik, auch Logik von von neuen Maßstäben setzen durch bewusste Verletzung von beispielsweise jetzt inoffiziellen Grenzen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, wie sehr wird das innerhalb der chinesischen Führung geteilt? Und darüber haben wir natürlich wenig Informationen. Wir wissen aber auch in Bezug auf die Außenpolitik, dass es immer wieder auch Töne gab, die zur Mäßigung aufgerufen haben. Wir sollten es jetzt nicht übertreiben. Wir sind noch nicht so weit. Und das wird sicherlich auch ein Faktor sein, auch wie gestärkt Xi Jinping jetzt in der Bilanzierung, die ja jetzt ansteht, mit Blick auf seine wahrscheinliche dritte Amtszeit dann wirklich dasteht und sich diese harte Linie, diese Unausweichlichkeit auch durchsetzen wird.
Was wir hier gesehen haben, Ruth Kirchner, war ja nun nicht die Ouvertüre zu einem Konflikt. Aber war es möglicherweise so etwas wie ein Probelauf zu einer Invasion oder zumindest für eine Blockade Taiwans? Denn das ist ja gewissermaßen ein Szenario, das als Bedrohung im Raum steht.
Also Probelauf für eine Invasion, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ging mehr darum zu zeigen, was China kann. Auch zu zeigen, die jahrelange Aufrüstung, die Modernisierung des chinesischen Militärs hier, das ist das, was wir zur Verfügung haben und was wir auffahren können. Interessant, die Strategie, also da zeichnet sich ab, wie vielleicht so eine Blockade Taiwans auch aussehen könnte. Aber wie gesagt, also Probelauf für eine Invasion würde ich nicht unbedingt sehen. Aber ja, absolut eine Drohgebärde und auch in der Rhetorik, die wir aus Beijing ständig hören, ein weiteres Vorantreiben dieser Blockbildung, also das, was China dem Westen immer vorwirft, kalte Kriegsmentalität und so weiter, also das treibt China ja selbst ständig voran in der Rhetorik, wie es eben auf solche Besuche, etwa auf den Besuch von Frau Pelosi, reagiert.
Dieser Besuch hatte eine ganz eigenartige Eigendynamik entwickelt, Herr Röttgen unter Bütikofer. Herr Röttgen, Sie haben schon kurz angesprochen. Das Manöver ist zwar beendet, aber wurden gleichwohl schon im Sinne Xi Jinpings neue Fakten geschaffen?
Ja, also ich glaube, die Reaktion Beijings und Xi Jinpings er hat diesen Zwischenfall, diese Provokation aus seiner Sicht ausgenutzt. Es ist ganz interessant, es war nur wenige Tage zuvor, dass eine japanische Parlamentarierdelegation Taiwan besucht hat, ohne dass es großes Aufheben gegeben hätte. Also wenn die Nummer 3 aus den USA kommt, dann gibt es immer auch noch die Möglichkeit zu entscheiden, wie hoch hängt er das jetzt auf und wie gewichtet er die Provokation. Nach meiner Einschätzung, alles, was gekommen ist, das ist in gewisser Weise das Pflichtprogramm Xi Jinpings, vor allen Dingen, der unter Druck ist, innenpolitisch. Die Pandemiebekämpfung ist ein Fehlschlag. Das zweite Quartal in diesem Jahr war seit Jahrzehnten ein Quartal praktisch ohne Wachstum. Also er ist wirklich unter Druck. Und dann kommt ihm so etwas vorbeigeflogen, an dem er sich selber innenpolitisch stärken kann. Und dieses Programm hat er auch gezündet. Mit dem Manöver, das ist keine Kriegsvorbereitung, sondern das ist genau diese Stimmungsmache, aber auch mit dem Aussetzen von zentralen Dialogen, von der Sicherheit bis zur Klimapolitik. Ich bin ganz sicher, die werden wieder aufgenommen werden, weil auch China an beiden ein zwingendes Interesse hat, aber sicherlich nicht vor dem Parteitag. Das heißt, das ist eine Demonstration, wir können auch ohne euch und wir bestrafen relativ hart in Bereichen und demonstrieren dabei, ihr tut so, als wolltet ihr Krieg gegen uns führen oder als wäret ihr auch zum Militäreinsatz bereit, ihr Amerikaner, aber wir zeigen euch mal die Felder, wo ihr mit uns sprechen müsst, und zwar im wechselseitigen Interesse. Und
das suspendieren wir. Ja. Herr Bütikofer, China hat den großen Konflikt tatsächlich nicht gewagt. Er hat sogar relativ vorsichtig agiert. Das Manöver hat erst begonnen, nachdem Nancy Pelosi schon wieder weg war. War da ein Zögern zu erkennen?
Ich glaube, Frau Schöckupfer hatte vorhin zu Recht darauf hingewiesen, dass es in Bezug auf die chinesische Außenpolitik durchaus nicht nur die vorherrschende Meinung von Xi Jinping und seinen Wolfskriegern gibt, sondern gerade in der Welt der akademischen Experten auch viele, die vor einer Eskalationssackgasse warnen, in die das Land sich zu manövrieren bereit scheint. Und der ehemalige Herausgeber der Global Times, des Zentralorgans sozusagen der Hypernationalisten in China, Hu Xitian, hat kürzlich auf Twitter entschuldigend erklärt, es wäre gar kein Gesichtsverlust, es wäre gar keine Blamage für China, dass man nicht wesentlich härter zugeschlagen habe. Das heißt, selbst jemand aus diesem Lager merkt, dass man sich da in eine merkwürdige Ecke begibt. Und ich muss sagen, wenn China jetzt sagt, wir setzen den Klimadialog mit den USA aus, weil Frau Pelosi in Taiwan war, dann ist es auf der einen Seite vollständig lächerlich und auf der anderen Seite entlarvt es das Regime in Peking als die erste Regierung weltweit, die bereit ist, Klimapolitik zu nutzen, um ökonomischen und politischen Zwang zu erzeugen. Das muss man sich mal sozusagen vergegenwärtigen, was das bedeutet. Diese Haltung zeigt ein hässliches Gesicht Chinas und damit hat Xi Jinping in der Tat neue Fakten geschaffen. Taiwan war noch nie so weit oben auf der Agenda der Aufmerksamkeit in Europa wie nach diesen chinesischen Provokationen.
Frau Schick-Kupferte, Herr Röttgen hat erwähnt den 20. Parteitag, der in 3 Monaten zu erwarten ist und der eine wichtige Entscheidung bringen soll, nämlich ob Xi Jinping eine dritte Amtszeit bekommt oder nicht. Welche Rolle spielt die chinesische Innenpolitik im Verhalten Xi Jinpings und jetzt im Verhalten in dieser Krise?
Ja, sie spielt eine sehr gewichtige Rolle, ganz klar. Herr Röttgen hat ja auch ausgeführt, Xi Jinping braucht jetzt gerade, weil es steht in der Tat eine interne Bewertung an, was sind seine Erfolge, was hat er geleistet. Er braucht jetzt im Falle Taiwans, brauchte er etwas, was als Erfolg, als sichtbares, ausreichendes Zeichen der Stärke, aber auch nicht des Wagemuts gewertet wird. Und die Problemaspekte sind ja schon angesprochen worden, Covid-Bekämpfung, Wirtschaftspolitik. Und das ist ganz klar ein sehr, sehr zentraler Faktor in allen Politikbereichen.
Herr Röttgen, Putins Krieg, den haben Sie auch erwähnt, der verändert die europäische Sicherheitsarchitektur. Aber können Sie uns mal erläutern, was für eine Dimension ein kriegerischer Taiwan Konflikt weltpolitisch hätte?
Gut, also ja, das kann man ausmalen. Ich tue es eigentlich nie, weil man sich nicht daran gewöhnen darf. So sehr ich die Ankündigung ernst nehme, sehe ich auch nicht die Zwangsläufigkeit. Aber natürlich, man kann sich mal ausmalen, wenn es dazu käme. Wenn es dazu käme, wäre das die ultimative Eskalation Chinas mitsamt des Teils der Welt, der auch vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Gründen sich auf die Seite Chinas stellen würde, gegen die USA und den Westen, aber vor allen Dingen natürlich gegen die USA. Die vor der Frage stehen, führen wir nun Krieg oder unterstützen wir nur Taiwan? Das ist zum Beispiel bei den USA eine nicht ausgemachte Frage, die der Appetit in den USA im Indopazifik Krieg zu führen.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Aber es zeigt die Dimension. Und völlig klar ist jedenfalls, dass die USA sagen, das ist eine Entscheidung über Weltordnung. Herr Bütikofer hat es schon angesprochen, wie der Krieg Russlands eine Herausforderung der europäischen Friedensordnung ist. Ist das eine Herausforderung der Ordnung, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg der liberalen internationalen Ordnung ergeben hat? Die USA werden sagen, wir müssen diese jetzt genauso verteidigen. Wenn ihr Europäer schon nicht relevant seid militärisch, dann natürlich mit wirtschaftlichen Sanktionen gegen China. Das werden wir auch machen. Und wenn wir es machen, ist unsere praktisch gesamte Volkswirtschaft den Gegensanktionen Chinas ausgesetzt. Wenn wir es nicht machen würden, würden die Amerikaner sagen, ihr steht nicht für diese Ordnung. Es würde dann vielleicht amerikanische Sanktionen geben. Wir sind wahnsinnig in einer Zwickmühle. Ganz Europa ist in einer Zwickmühle. Und China und die USA würden jeweils versuchen, die Welt sozusagen aufzuteilen in diejenigen, die die bestehende Ordnung, Herausforderungen angreifen, China und die sie verteidigen. Eine ultimative Eskalation um Weltordnung.
Ruth Kirchner, Sie haben ja die ganze Zeit über China auch berichtet. Angeblich liegen die Pläne zur Invasion bereits in den Schubladen der chinesischen KP-Führung. Wäre China zu einem Angriffskrieg militärisch überhaupt in der Lage?
Naja, das ist die große Frage, die so wirklich, glaube ich, keiner beantworten kann. Das ist natürlich was völlig anderes als ein Angriffskrieg in der Ukraine. Wir haben es mit einer Insel zu tun. Das ist militärisch natürlich alles viel schwieriger zu bewerkstelligen. China hat so gut wie keine Kriegsführungserfahrung in den letzten Jahren und Jahrzehnten, trotz dieser massiven Aufrüstung. Aber man kann sicherlich sagen, auch vor dem Hintergrund, was die anderen in der Runde gesagt haben, dass man sich in Beijing schon sehr genau angeguckt hat, wie der Westen auf den russischen Angriffskrieg reagiert hat. Und bei all den Diskussionen, die es da gegeben hat, in Europa, in den USA, aber auch wahrgenommen hat, da steht man schon sehr, sehr eng zusammen. Und wir sehen ja auch hier in Deutschland, da kommen wir ja sicherlich später noch drauf, wie der Angriffskrieg, der russische, eine Diskussion über China und die Abhängigkeit vom chinesischen Markt wirklich befördert hat. Und wir da heute anders drüber reden, als wir noch vor dem Ukraine-Krieg darüber geredet haben. Also insofern sind da ganz unterschiedliche Kräfte am Werk. Aber es ist nicht so, dass jetzt eine Invasion Taiwans unmittelbar bevorsteht. Vielleicht ist es eher so, dass der Ukraine-Krieg, der russische Angriffskrieg und die westliche Reaktion darauf möglicherweise die Timeline, die Zeitschiene Pekings, Beijings etwas verändert hat.
Wie beurteilen Sie, Frau Kupfer, die chinesische Risikoeinschätzung? Sicherlich wird sich die Führung in Peking fragen, was gibt es zu gewinnen für uns und was gibt es zu verlieren?
Auf jeden Fall, natürlich ist das eine Risikoabwägung. Ein wichtiger Faktor hat die Ruth Kirchner gerade angesprochen. Natürlich die militärischen Kapazitäten. Können wir das jetzt schon? Sind wir so weit? Oder brauchen wir jetzt einfach, und das sieht ja auch danach aus, ich glaube, das wird zunehmen, einfach mehr Übungen. China hat ja jetzt angekündigt, nicht so nah an Taiwan, sondern weiter im Norden, im Bohai-Meer, dort jetzt das zu intensivieren, das wird ein wichtiger Faktor sein. Und natürlich ist auch ein weiterer wichtiger Faktor, komme ich nochmal zu dem vorherigen Thema zurück, nicht nur die innenpolitische Getriebenheit, sondern natürlich ist China und schaut China auch darauf, wie jetzt beispielsweise sich andere Länder positionieren, was natürlich auch aus den USA noch kommen, wie die Midterm-Elections ausgehen werden. Ich meine, da gibt es einen relativ großen Konsens natürlich in den USA. Aber Xi Jinping wird sicherlich auch genau sehr drauf schauen, kommen jetzt Folgebesuche bewusst von europäischer Seite, welche andere Zeichen der internationalen Anerkennung Taiwans gibt es, aber welche Zeichen gibt es auch sozusagen, die zumindest auch Peking signalisieren, wir wollen jetzt nichts am Status quo Taiwans ändern, wir wollen jetzt keine, ne? Also ich glaube, das ist auch ein durchaus wichtiger Faktor, es geht nicht nur um innenpolitische Getriebenheit oder nur die Einschätzung der militärischen Kapazitäten.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion. Ein Besuch und die Folgen China, Taiwan und der Konflikt mit den USA. Es diskutieren Reinhard Bütikofer von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Europäischen Parlamentes, Ruth Kirchner, die ehemalige China-Korrespondentin der ARD, Norbert Röttgen, Bundestagsabgeordneter der CDU und Professor Christine Kupfer, Professor für gegenwartsbezogene Sinologie an der Uni Trier. Jetzt fiel das Stichwort USA, Herr Röttgen. Die USA halten ja auf der einen Seite an der Ein-China-Politik fest, das heißt, sie gewähren China ein gewisses Privileg. Auf der anderen Seite gewähren sie Taiwan keine Anerkennung. Ist diese Politik, sind diese Prinzipien noch zeitgemäß angesichts der Bedrohung?
Ich finde, ja. Das war ja die Politik der bewussten Ambiguität. Und diese Ambiguität, die auch ruht in der schwierigen völkerrechtlichen Frage, hat politische Stabilität bedeutet. Also das war ein Modus vivendi, mit dem man leben konnte und gelebt hat und auch jetzt weiterlebt. Und der einerseits auch registriert hat, dass Xi Jinping diese Ankündigungen macht, der notfalls auch militärischen, gewaltsamen Wiedereingliederung oder Eingliederung Taiwans. Aber das war eine Basis, auf der man koexistierte. Und ich glaube, es gibt auch kein besseres Rezept. Alles, was in die Richtung der militärischen Auseinandersetzung treibt und führt, ist mit unvorstellbaren Risiken verbunden, die wir nicht eingehen sollten. Darum halte ich es für zeitgemäß.
Herr Bütikofer, ist das tatsächlich diese strategische Zweideutigkeit, also sich gewissermaßen alle Optionen offen zu halten, ist das noch glaubwürdig, wenn es darum geht, dass es hier wirklich eine ernsthafte Bedrohung von Seiten Chinas gegenüber Taiwan gibt?
Ich denke, wir sollten zwei Dinge auseinanderhalten. Das ist zum einen die Ein-China-Politik. Die beinhaltet, dass wir, so wie die USA auch wie die EU insgesamt, Taiwan nicht formal als unabhängigen Staat anerkennen. Das ist, wenn Sie so wollen, in der Schwebe. Wir sagen, nur die Volksrepublik vertritt China. Und zur Frage, was das nun für Taiwan bedeutet, sagen wir explizit nur, wir wollen nicht, so hat es auch die Koalition in ihrer Koalitionsvereinbarung geschrieben, wir wollen nicht, dass der Status quo in der Straße von Taiwan einseitig und gegen eine Seite verändert wird. Und das schließt ein, wir schließen eine Anerkennung Taiwans formell aus. Das Zweite aber, das ich davon unterscheiden würde, ist diese amerikanische Politik der Ambiguität in Bezug auf die militärische Unterstützung. Und da sehe ich tatsächlich eine Verschiebung stattfinden. Präsident Biden hat schon dreimal auf die Frage, und würden die USA Taiwan zu Hilfe kommen, explizit gesagt, ja, würden wir. Dann sagt die Regierung hinterher immer, es ändert sich nichts an unserer Politik, aber tatsächlich bedeutet diese Äußerung des Präsidenten eine gewisse Verschiebung und damit reagiert er darauf, dass das militärische Übergewicht Chinas gegenüber Taiwan so groß wird, dass die Vorstellung Taiwans Status quo verteidigen zu können, unplausibler wird, wenn die USA nicht tatsächlich China darauf rechnen lassen, dass man sich im Zweifel mit den USA anlegen würde. Unsere Rolle ist überhaupt keine militärische. Deswegen glaube ich, wir müssen auf eine Politik der politischen und ökonomischen Abschreckung setzen.
Herr Röttgen, Sie kennen ja auch die USA sehr gut. Was glauben Sie, würden die USA eingreifen, wenn es zum Ernstfall käme?
Sie wissen es nicht. Und Sie können es auch nicht wissen. Ich finde, wie Biden sich einlässt, finde ich richtig. Denn wenn er dort unklar ist, glaube ich, könnte er eher befördern, die Kalkulation, die USA zeige, sind zögerlich, wir müssen nicht mit ihnen als Gegner rechnen. Aber ich glaube, das ist so fundamental. Ein Krieg zwischen China und USA und die Implikationen weltweit, die es hat, dass die USA das nicht wissen können. Aber sie schließen es auch nicht aus. Sie sind nicht eindeutig. Sie können es auch nicht sein. Und das ist ein Teil der Schwebesituation, die besteht. Die USA können das nicht auflösen.
Gut, Kirchner, jetzt wenden wir den Blick auf Europa. Herr Bütikofer hat es angesprochen, unsere Rolle ist gewiss keine militärische. Aber glauben Sie denn, dass diese Krisen, ich meine jetzt auch natürlich Russland mit, und Taiwan, Deutschland und Europa zwingen, eine klarere, selbstbewusstere Position zu beziehen?
Ja, das denke ich schon. Also noch zeichnet sich das nicht so richtig ab, aber es deutet sich zumindest an, in welche Richtung das gehen könnte. Also das, was Europa so lange wollte und immer versucht hat, nämlich es irgendwie beiden Seiten recht zu machen und auf der einen Seite eben der große, wichtige Handelspartner und man will es sich ja mit China nicht verscherzen und auf der anderen Seite die natürlich ganz engen transatlantischen Beziehungen. Also diesen Schwebezustand, diese Balance, die lässt sich auf Dauer in dieser Weltlage der Zeit so, glaube ich, nicht aufrechterhalten. Und da muss Europa, auch Deutschland, muss da deutlich klarer Position beziehen. Natürlich nicht jetzt blind der amerikanischen Politik folgen, aber man würde sich schon da eine deutlich akzentuiertere Politik auch gegenüber China wünschen. Herr Bütikofer hat das angedeutet, also mit einer diplomatisch-wirtschaftlichen Abschreckung in Anführungszeichen. Also China muss klar sein, dass ein bestimmtes Verhalten auch deutliche Konsequenzen hat und dass China dafür dann auch in gewisser Weise einen Preis bezahlen muss.
Wie könnte denn, Herr Bütikofer, so diese Abschreckungspolitik Europas aussehen? Haben Sie da eine Vorstellung?
Faktisch hat das schon angefangen. Die EU ist seit ungefähr 5-6 Jahren dabei, auf dem Gebiet der Handelspolitik neue Schutzinstrumente zu schaffen, um den unfairen Handelspraktiken Chinas nicht einfach ausgesetzt zu sein. Das ging mit Anti-Dumping los und dann kam das Investment Screening und jetzt reden wir über das öffentliche Beschaffungswesen und Anti-Coercion-Instrument. Da schaffen wir schon eine ganze Palette von Instrumenten, um uns gemeinsam besser gegenüber China schützen zu können. Ich glaube aber, dass wir weitergehen müssen. Und da war in der Vergangenheit die Bundesregierung von Frau Merkel geführt, eigentlich eher ein Hemmschuh für eine gemeinsame europäische Politik, weil während die Europäische Union schon 2019 im März sagte, China ist für uns ein systemischer Rivale, hat Frau Merkel dieses Wort nie über die Lippen gebracht. Ich glaube, Herr Röttgen hat es kürzlich mal in einem Interview gesagt, fand ich völlig richtig, diese Parole Wandel durch Handel, die ist die liegt hinter uns. Und jetzt haben wir das Problem, dass einige unserer Unternehmen, nehmen Sie mal Volkswagen, viel zu viele Eier in diesen einen chinesischen Korb gepackt haben. Wenn ein Unternehmen 40% seines Umsatzes und 50% seiner Gewinne in China macht, dann ist das Unternehmen in einem Maße abhängig, das nicht gesund ist. Glücklicherweise gibt es viele Wirtschaftsführer beim BDI, beim VDMA, bei den Verbänden allen, die da weitblickender sind. Und wir brauchen jetzt eine Industriepolitik und eine Handelspolitik, die es uns erlaubt, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Darauf kommt es ganz zentral an.
Aber diese Abhängigkeit ist ja gegenseitig, Frau Schick-Kupfer. Wer ist denn abhängiger von wem? Deutschland von China oder China von Deutschland?
Ja, ich glaube, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Es sind jeweils sehr wichtige Handelspartner füreinander. Ich glaube, da muss man genau natürlich auf die einzelnen Gütergruppen schauen. Herr Bütikofer hat es ausgeführt, von deutscher Seite ist das vor allem die Autoindustrie und die Zulieferbetriebe, die eben sehr, sehr viel ihres Umsatz oder Profits in China machen. China auf der anderen Seite importiert sehr viel an hochtechnologisierten Maschinenteilen. Gerade der ganze Bereich Industrie 4.0 ist etwas, wo China nach Deutschland schaut. Also das ist sicherlich eine wechselseitige Abhängigkeit. Und dessen ist sich China, glaube ich, anders als Russland durchaus auch bewusst, dass sie noch sehr viel mehr Teil eines internationalen Handels und auch Ordnungssystem sind, was sie jetzt zunehmend auch eben nach eigenen Vorstellungen gestalten wollen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über diese Frage der Abhängigkeiten auch viel mehr darauf schauen, wie können wir als Europa jetzt auch in anderen Teilen der Welt, sei es in Südostasien, sei es aber auch im globalen Süden, wo China eben jetzt sehr stark für sich wirkt, wie können wir da auch miteinander glaubwürdig auch letztendlich eine glaubwürdige Alternative anbieten, die eben nicht nur auf unsere eigenen Interessen schaut.
Warum, Herr Röttgen, brauchen wir eigentlich eine eigene europäische oder auch bundesdeutsche Position? Warum hängen wir uns einfach nicht an die Amerikaner dran, die im indopazifischen Raum eine intensive Bündnispolitik betreiben und da auch sehr stark auf die Sicherheit achten?
Weil es unterschiedliche Interessen gibt und weil die Amerikaner, so sehr ich sie schätze, zuallererst einmal ihre Interessen vertreten. Und wir haben unsere eigenen Interessen und die sind nicht identisch. Und es geht auch um unsere eigene Selbstbehauptung und Handlungsfähigkeit. Ich möchte das doch noch mal kurz beleuchten. Natürlich gibt es noch zwischen China und Deutschland, vor allen Dingen in Europa, eine wechselseitige Abhängigkeit. Aber die Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft von China als dem Wachstumsmarkt, die ist gigantisch. Das ist nicht nur die Automobilindustrie, das ist die Chemieindustrie, das ist die pharmazeutische Industrie, erhebliche Teile des Maschinenbaus. So wie wir Energie an Russland ausgelagert haben, haben wir die Wachstumsmärkte an China ausgelagert. Und es ist sehr, sehr schwer, die einzelnen Unternehmen dazu zu bringen, darauf zu verzichten, über kurze Sicht extrem profitable Geschäft 50% Gewinn von VW, wird immer gesagt. Und das ist bei weitem nicht das einzige strategische oder große Unternehmen in einer strategischen, in einem strategischen Industriesektor, der an China hängt. Und das müssen wir schon selber machen. Die USA ist eine ganz andere Volkswirtschaft. Sie hat ein negatives Handelsbilanzkonto mit China. Bei uns war es zuletzt auch negativ. Aber wir sind da sehr, sehr stark ebenbürtig und wir müssen unseren eigenen Teil auch in eine westliche Allianz einbringen. Das können die USA gar nicht. Die USA haben bei weitem nicht diese industrielle, technologische Stärke, wie wir sie in Deutschland haben. Und darum sind wir ein unverzichtbarer Teil einer westlichen China-Strategie und nicht nur einfach ein Anhängsel von den USA.
Es ist oft gesagt worden, Herr Bütikofer, dass das deutsche Geschäftsmodell am Ende ist. Das lautete, wir kaufen billig Rohstoffe und verkaufen unsere Exporte teuer ins Ausland. Wenn es am Ende ist, was kommt denn stattdessen?
Es kommt stattdessen ein neues Bewusstsein dafür, dass Sicherheit und Resilienz entscheidende Kategorien auch des wirtschaftlichen Handelns sind. Genauso wie die Welt lernen musste, dass ökologische Kosten irgendwann bezahlt werden müssen und dass man die nicht einfach ignorieren kann, so muss man lernen, dass die Kosten für Sicherheit existieren und dass die nicht irgendwo im Nirvana abgeladen werden können. Wenn der Wirtschaftsminister vor kurzem entschieden hat, dass VW für bestimmte Investitionen in China keine Staatsgarantien mehr bekommt, dann hat er damit signalisiert, die großen Unternehmen, die sich viel abhängig gemacht haben als viele Mittelständler, können nicht auf Dauer auf Kosten der Steuerzahlerin das Risiko in Berlin abladen. Und das ist der erste richtige Schritt.
Frau Schickupfer, lassen Sie uns das ganz kurz mit dem Inhalten füllen. Glauben Sie, dass ein Rezept zum Beispiel wäre, dass sich Deutschland, dass sich Europa neue Partner, zuverlässige Partner im indopazifischen Raum sucht und gute, neue, stabile Kontakte aufbaut?
Ja, unbedingt, um auch als China-Expertin das einzubringen, wie China das beobachten wird. Unbedingt ist das wichtig, wird also wirklich Deutschland und Europa werden, die als globaler Akteur agieren, die eben auch ihre nicht nur normativen, aber auch wirtschaftlichen Interessen dort genau auch sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, weil das ist immer noch ein Ringen, was China versucht. In Osteuropa sind sie damit zunehmend gescheitert, sozusagen Europa auch zu spalten, jetzt durch Initiativen. Aber dem gilt es jetzt wirklich, und das passiert ja auch mit Partnern auch in Australien, in Japan, in Neuseeland, eben neue Angebote, neue auch Ordnungsstrukturen zu schaffen. Es geht um Sicherheit, es geht aber auch um Ordnungsvorstellungen, es geht um Verlässlichkeit von Normen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für Europa und auch für Deutschland.
Herr Röttgen, inwieweit war der Effekt des Besuchs von Nancy Pelosi auch ein Bewusstwerdungsprozess, nämlich dahingehend, dass Taiwan der gefährlichste Brandherd in Asien ist und im Systemkonflikt zwischen China und den USA? Sie haben eine Minute.
Ja, es hat unser Bewusstsein geschärft, alle geschärft, was auf dem Spiel steht. Es hat das Bewusstsein geschärft, dass wir alle von Taiwan abhängen, nämlich von taiwanesischen Halbleitern, 65% des Marktes. Ohne die geht gar nichts. Also es hat das Bewusstsein für wechselseitige Abhängigkeit und die Gefährlichkeit unserer Zeit, in der wir leben, geschärft. Das ist absolut richtig.
Herr Bütikofer, sehen Sie diesen Systemkonflikt so wie Joe Biden? Dass es geht um die Stärke und Durchsetzungskraft von Autonomien und Demokratien? Sie haben 45 Sekunden.
Das ist eine Seite. Noch viel wichtiger finde ich, dass wir verteidigen, Europäer mit allen unseren Gleichgesinnten, eine internationale Ordnung auf der Herrschaft des Rechts gründet und nicht Großmachtpolitik, die sich in den Druck schafft.
Jetzt wird die Leitung, Herr Bütikofer, sehr, sehr brüchig. Wir haben Sie fast nicht mehr gehört, aber wir sind auch am Ende unserer Sendung. Das war im Deutschlandfunk die Diskussion, ein Besuch und die Folgen. China, Taiwan und der Konflikt mit den Vereinigten Staaten. Es diskutierten Reinhard Bütikofer von Bündnis 90 Die Grünen, Ruth Kirchner, ehemalige China-Korrespondentin der ARD, Norbert Röttgen, Bundestagsabgeordnete der CDU und Professor Christine Schick-Kupfer, Professor für gegenwartsbezogene Sinologie an der Universität Trier. Ich bedanke mich bei allen von Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu diskutieren. Am Mikrofon war Thilo Kössler und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.